Und so sind natürlich auch die Wechseljahre zwar eine Phase, die normal ist im Leben einer Frau, aber sie mit Beschwerden zu durchlaufen, ist nicht normal. Aber da ist diese Prägung, ne? Das ist dann normal, da muss ich wohl durch. Oder ihre Beschwerden sind noch nicht stark genug. Hören ganz viele Frauen beim Arzt, weil die haben vielleicht noch einen regelmäßigen Zyklus. Das, was die Frauen sagen, was sie am häufigsten beeinträchtigt, ist die starke Erschöpfung. Die sind körperlich und mental ganz stark erschöpft, hängt damit zusammen, dass ganz viele ganz schlecht schlafen. Und das hängt auch wieder mit den hormonellen Schwankungen zusammen. Auch vor dem drohenden Fachkräftemangel, der ja nicht nur droht, der schon da ist. Wir müssen diese Frauen in der Lebensmitte so gut es geht unterstützen von Arbeitgeberseite, weil wir brauchen sie und wir haben eine größere Gelassenheit. Ja, also das kann auch wirklich gut fürs Betriebsklima sein.
Hi, mein Name ist Jonas Höhn und das hier ist Rebellisch Gesund. Jeden zweiten Mittwoch spreche ich mit Menschen über ein gelingendes Leben und besseres Arbeiten. Rebellisch Gesund soll uns auf neue Gedanken bringen und praktische Impulse für den Alltag geben. Schlaflosigkeit, Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen, Hormonschwankungen. Die Wechseljahre sind unvermeidlich, aber man muss sie nicht durchleiden. Wenn Frauen gut aufgeklärt sind und die nötige Unterstützung bekommen, steckt in dieser Lebensphase enormes Potenzial. Das weiß unser heutiger Gast und möchte Frauen aufklären und stärken. Susanne Liedtke ist studierte Ökotrophologin, Autorin, Expertin für Wechseljahre und Gründerin der Plattform Nobody Told Me. Ihre Mission, Frauen so zu unterstützen, dass sie besser durch diese besondere Lebensphase kommen. Wir sprechen über typische Symptome, hormonelle Veränderungen im Körper und darüber, was wirklich in den Wechseljahren hilft. Aber auch über gesellschaftliche Narrative, die sich dringend ändern müssen, über die Rolle von Arbeitgebern und darüber, welches Potenzial von Frauen in dieser Lebensphase bisher oft übersehen wird. Eine Folge also für alle Frauen, die sich vorbereiten wollen oder mittendrin sind. Und für alle Männer, die verstehen und unterstützen möchten. Hier kommt Susanne Liedtke.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Liebe Susanne, vielen Dank, dass du nach Köln gekommen bist, dass wir uns endlich mal persönlich sehen und quatschen können.
Danke für die Einladung, Jonas.
Du bist leidenschaftliche Köchin und fermentierst auch sehr viel. Was darf in einer guten Küche nicht fehlen?
Ich würde erstmal bei den Werkzeugen anfangen, ein gutes Messer, also ein gutes Gemüsemesser, ein gutes kleines Messer, Holzbretter. Und als Material Glas, Porzellan, jedenfalls kein Kunststoff, davon bin ich komplett weg, kein Teflon.
Und welches Lebensmittel darf auf keinen Fall fehlen oder welche Konservierungsdose, wobei das werde ich glaube ich bei dir nicht sehen.
Ja, also Staple Food bei mir ist auf alle Fälle irgendwas, was gerade fermentiert. Jetzt habe ich gerade so ein rotes Sauerkraut angesetzt. Ich habe immer Saaten da, Nüsse und Saaten, weil ich mir oft so ein Saatenporridge auch mache. Ich habe dann auch eine kleine Kaffeemühle, mit der ich die Saaten schrote, weil man alles besser aufnimmt, wenn man es schrotet. Und frisch ist besser, damit die antientzündlichen Fettsäuren nicht oxidieren. Und Gemüse, ein Berg Gemüse. Der Kühlschrank ist immer voll Gemüse ohne Plan. Also ich sage zu anderen, sie sollen es gut vorbereiten. Und ich selber, meine Vorbereitung besteht darin, ich habe Gemüse da, ich habe Hülsenfrüchte da. Ich habe auch viel so eingefroren, dass ich es relativ schnell auch damit arbeiten kann, in so Gläsern, die so zylindrisch sind und wenn es dann antaut, kann man es schnell rausnehmen. Und dadurch kann ich mir immer ein gutes Essen machen. Tofu habe ich auch immer da, Eier habe ich immer da, die esse ich auch.
Sehr schön, also eine große Küche sehe ich da.
Nee, die ist klein.
Die ist ganz klein, okay. Der Wunsch ist da nach einer größeren Küche.
Mein Mann sagt, ey, du brauchst eigentlich einen Kühlschrank, der geht über die ganze Wand, der hat keine Tiefe, aber du kannst alles auf einmal sehen und das wünsche ich mir auch, aber dazu ist unsere Küche zu klein, um so einen Kühlschrank da zu haben.
Du bezeichnest dich aber auch als Dorfkind. Was zeichnet dich als Dorfkind aus? Was macht diese Identität so besonders?
Krass, dass du das recherchiert hast. Das stimmt. Ich komme aus einem kleinen Dorf aus Niedersachsen. Und wenn man da aufwächst und älter wird, und dann bin ich nach Stade zum Gymnasium gegangen, musste um kurz vor 7 mit dem Bus fahren, dann also ist man raus aus dem Dorf, man sieht andere Leute, es wird diverser alles. Zweimal im Jahr sind wir nach Hamburg gefahren, in die Großstadt zum Einkaufen. Das war für mich sehr beeindruckend und aufregend. Also es war nicht normal. Und man lehnt es erstmal ab, ja, und sagt irgendwie, alles andere ist cooler. Ich wollte auch raus aus dem Dorf. Ich bin nach dem Abi nach Israel gegangen, in Kibbutz. Also wollte raus in die weite Welt. So. Und trotzdem steckt das Dorfkind in mir und da sind auch viele gute Sachen, viele gute Werte. Also ich bin heute überhaupt nicht mehr so abwertend, sondern ich sehe eben auch die guten Seiten, die ich da mitbekommen habe.
Zum Beispiel?
Ja, bei uns wurde selber Brot gebacken. Etwas, was ich heute nicht mehr machen würde, aber ich habe es als Kind eben erlebt, wo kommt das Essen her? Es wurde selber geschlachtet bei uns, es wurde eingekocht und zwar dann, wenn das Obst und Gemüse, also erstmal regionales Obst, man wusste genau, da holt man den Spargel, da holt man die Erdbeeren, da fährt man extra hin, um die Kartoffeln zu holen. Also man kennt die Bauern, die für dich eben die Lebensmittel auch anbauen und das Vieh auch züchten. Und in diesem Umfeld, wo immer viel gekocht wurde, da bin ich groß geworden. Und das sind eigentlich ganz tolle Werte. Und meine Mutter lebt heute noch, auch mein Bruder mit seiner Familie. Und ich bekomme eben auch mit, wie die alle auch ein Stück weit aufeinander aufpassen. Und diese Gemeinschaft habe ich so nicht, weil ich bin dort, wo ich heute lebe, nicht aufgewachsen. Also ich bin mit den Leuten nicht verwachsen. So merke ich eben meine eigene Kultur, die tief verwurzelt in mir drin ist und die eben ein Stück auch aus dem Dorfleben noch kommt und dadurch geprägt ist.
Faszinierend. Was ich aber auch faszinierend fand, du tanzt Swing. Und ich muss jetzt den Zuhörer und Zuhörerinnen ein ehrliches Feedback geben, denn auf YouTube kann ich stundenlang bei den Shorts, kann ich mir so Modern Swing-Tanz anschauen von so Freestyle-Turnieren und finde das total beeindruckend, wie so zwei Menschen dann Freestyle-Swing zu einer modernen Musik tanzen. Und da hatte ich mich gefragt, tanzt du auch so modern oder eher das Traditionelle?
Das, glaube ich, was du siehst, ist West Coast Swing, das ist nochmal schneller. Ich tanze Lindy Hop und gerade auch leider gerade nicht aktiv, aber ich fahre eigentlich immer mal ein Freund, der fährt jetzt im Juli wieder hin nach Schweden. Da gibt es ein kleines Dorf. Da kannst du im Sommer über 6 Wochen lang Lindy Hop tanzen. Und ein bisschen Boogie Woogie haben die noch und Stepptanz. Und da kommen Menschen aus aller Welt. Also kommen Leute aus Korea, aus Südamerika, natürlich auch ganz viel Schweden. Schweden und Hamburg hat eine große Swing-Community, Berlin auch. Und ich habe das mit Anfang 40, da war ich Single. Meine Kinder waren halbwegs groß. Die haben gesagt, such dir mal Freunde und ein Hobby. So. Und dann habe ich mich aufgemacht und dann bin ich da mal hängen geblieben und war so begeistert von der Musik und von dem Tanz, weil auf dem Dorf lernt man, ne, aber im Schützenfest, Feuerfest, dann tanzt du eben hier, was ist denn das?
Disco Fox.
Disco Fox, genau. Und ich weiß gar nicht, ob ich es heute noch könnte, aber so bin ich groß geworden und Swing ist anders. Es gibt weniger Regeln und du stellst dich komplett auf den anderen ein und da geht ganz viel über als Followerin, übers Spüren, also wo geht es hin und ja, und die Musik ist super. Ich bin darin nicht gut, aber es macht wahnsinnig viel Spaß.
Wie gesagt, ich sitze immer faszinierend vor meinem Handy und schaue mir diese Kurzvideos von diesen Turnieren an, wie eben die ganz modern so Swing interpretieren. Mhm. Und man kriegt dann irgendwie Lust auch zu tanzen. Deswegen fand ich es total lustig, dass als ich gehört habe, dass du Swing tanzt, dachte ich, ah, spannend. Ja. Wir wollen aber heute ja nicht über das Tanzen sprechen, Susanne. Wir wollen heute über die Wechseljahre sprechen. Und die Wechseljahre sind wahrscheinlich bei den Frauen genauso individuell wie der Zyklus. Dazu haben wir ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Deswegen lass uns mal von ganz Anfang starten. Mhm. Ab wann beginnen die Wechseljahre und wie unterscheiden sich auch diese 4 Phasen der Wechseljahre? Vielleicht kannst du uns da mal mit reinnehmen.
Die Wechseljahre gehen über viele Jahre, so wie die Pubertät auch über viele Jahre geht. Manche sagen bis zu 15 Jahre. Das ist eben eine Phase des Übergangs. Und es gibt Frauen, also es gibt zum Glück sehr wenige, unter 1% der Frauen, die erleben schon das Ende ihrer Fruchtbarkeit mit unter 40 Jahren. Aber nur 1% der Frauen erleben das. 10% der Frauen erleben das mit unter 45. Das sind dann vorzeitige Wechseljahre. Und was man sagt, die erleben das Ende der Fruchtbarkeit, die erleben die Menopause. Und das ist schon eine der Phasen, also diesen Zeitpunkt, die allerletzte Periode erleben sie. Das weiß ich aber nur, wenn ich 12 Monate keine Periode mehr hatte. Und wenn ich unter 45 bin, müssen immer andere Ursachen auch ausgeschlossen werden, weil es immer auch andere Gründe gibt, dass eine Frau nicht mehr zyklisch ist. Mhm. So, und wenn sie aber über 45 ist, dann sind die meisten Frauen in dem Alter, wo das wahrscheinlicher wird, dass sie den Moment der letzten Periode erleben. Und wenn sie dann mehr als 12 Monate keine Periode mehr hatten, haben sie den Moment der Menopause erlebt und sind danach in der Postmenopause. Und davor sind sie in der Perimenopause. Und das sind eigentlich die Jahre, wo viele Frauen Beschwerden merken, wo sie merken, sie können sich nicht mehr auf ihren Körper so verlassen. Gibt aber auch Frauen, da wird einfach die Periode immer ein bisschen weniger, die Farbe des Blutes verändert sich und irgendwann haben sie ihre letzte Periode gehabt und sie sind durch die Wechseljahre. Das gibt es auch. Wechseljahre sind keine Krankheit. Sie sind eine lange Phase im Leben einer Frau. wo aber das Frauenleben sowieso immer zyklisch ist, also anders als bei den Männern. Und in der Phase vor der Perimenopause sind sie in der Prämenopause. Ab der ersten Periode bis zum Übergang in die Perimenopause sind sie in der Prämenopause. Manche sagen, das sind die Jahre vor der Perimenopause, aber eigentlich ist es die fruchtbare Zeit. Und dort haben wir sowas wie natürlich erste Zyklusbeschwerden, die wir vielleicht als Teenagerin haben. Wir haben das Thema vielleicht Endometriose, PCO, Kinderwunsch, Schwangerschaft, mehrere Schwangerschaften, aber auch hier Aborte, solche Sachen. Das heißt, bei den Frauen passiert eigentlich immer was. Und das geht dann graduell über eben in die beginnenden Wechseljahre. So in der späten Prämenopause merkst du auf einmal, du hast deinen Zyklus noch regelmäßig, aber irgendwie deine Zündschnur wird kürzer, du schläfst ein bisschen schlechter, du hast stärker PMS. Das sind so die ersten Vorboten der Wechseljahre.
Das heißt, wenn wir jetzt mal den Durchschnitt nehmen, Ende der 40er, Mitte der 40er kann es anfangen und das zieht sich dann bis 60, kann es sich dann ziehen.
Ja,
quasi.
Eigentlich, ich würde sagen, es fängt mit Anfang 40, kommt es auf leisen Sohlen bei vielen Frauen daher. Aber dann so ab, sagen wir, 47, 48 sind viele Frauen in der Perimenopause, also die Jahre vor der allerletzten Periode und die 12 Monate danach. Und in westlichen Ländern, so Europa, USA, erleben die Frauen den Moment der Menopause mit 51 Jahren. Mhm. Dann gibt's noch ethnische Unterschiede. Frauen aus dem asiatischen Raum erleben den mit unter 50 Jahren. Also gibt's noch ein paar Unterschiede. Aber eigentlich mit 51 Jahren erleben die meisten von uns die allerletzte Periode.
Und dann ab 60 könnte es dann wieder so aufwärts gehen quasi.
Ja, es heißt ja nicht, dass es grundsätzlich abwärts geht. Mhm. Die Fruchtbarkeit, jemand hat gesagt, die Fruchtbarkeit wandert ins Herz und in den Kopf. Ja, also es verändert sich was. Es ist eine Phase der Transition. Aber natürlich eine Frau, die Beschwerden hat, denkt so, meine Güte, wann ist das endlich vorbei? Eine Frau, die abnormale Blutungen hat oder starke mentale Beschwerden, Depressionen, da geht es gefühlt dann schon bergab mit dem Körper. Aber wenn die Frauen gut informiert sind, und dazu tragt ihr ja heute auch weil du, dann können sie schneller die Zeichen deuten und sich schneller die richtige Hilfe holen. Und es kommt auch noch mit hinzu, dass sich wahnsinnig viel in den letzten Jahren in Deutschland getan hat. Die Deutsche Menopause-Gesellschaft klärt ganz toll in kostenlosen Webinaren alle 2 Monate auf. Gestern Abend war gerade was über vaginale Atrophie, wo Frauen richtig gut aufgeklärt werden, aber auch die Ärztinnen und Ärzte. Und dadurch wird das Wissen größer. Und das Ziel ist, dass die Frauen eben gar nicht so einen langen Leidensweg haben, sondern wenn sie gesundheitlich beeinträchtigt sind, dann bekommen sie Hilfe. Das ist kein Quickfix. Es braucht auch die Eigenverantwortung der Frauen. Es braucht eben eine Expertise auf der medizinischen Seite. Es braucht ein verständnisvolles Umfeld, Partnerinnen, Partner und aber auch die Eigenverantwortung der Frauen. Und dann kann man gut durch die Wechseljahre gehen.
Genau, darum soll es ja heute gehen. Aber mich würde es nochmal interessieren und auch vielleicht ja viele Zuhörerinnen. Was passiert denn da so genau in unserem Körper? Das ist dann eben zu solchen Symptomen und Beschwerden. Auf die gehen wir gleich noch ein. Aber was passiert da in unserem Körper, dass eben manche Frauen eben nicht positiv durch diese Wechseljahre gehen?
Ich hole noch mal kurz aus, warum kommt es eigentlich zum Ende der Fruchtbarkeit oder was leitet das Ende der Fruchtbarkeit ein? Wir Frauen werden mit einer Eizellreserve im Mutterleib angelegt. Also im Fötus werden die schon eingelegt, die Eizellen. Da sind 6 bis 7 Millionen Eizellen. Wenn wir geboren werden, sind nur noch 1 bis 2 Millionen Eizellen aktiv. Oder aktiv, die sind so im Schlummerstadium. Und dann im Laufe eines Frauenlebens kommt es ja irgendwann dann zum Zyklus auch. Ungefähr 4 bis 450 Eizellen machen es zum Eisprung. Und die anderen sorgen mit für die Östrogenproduktion in den Eierstöcken, weil mit jeder Reifung, die Eizellen müssen reifen, die brauchen 100, 120 Tage, um zu reifen und dabei produzieren die Östrogen. Das heißt, die Eierstöcke sind der Produktionsort vom Östrogen und die Eizellen sorgen eben dafür. Und diese Eizellreserve nimmt graduell ab, die Eizellen sterben einen programmierten Tod. Das ist so. Und es wird nicht nur die Quantität weniger im Laufe eines Frauenlebens, sondern auch die Qualität. Und das merken manche Frauen schon mit Anfang 35, wenn es so da auf einmal Kinderwunsch da ist und der erfüllt sich nicht gleich. Das hängt mit dem geringeren Eizellvorrat zusammen und mit der schlechter werdenden Qualität der Eizellen. Und damit werden so langsam die Wechseljahre eingeläutet, weil dann dieses fein aufeinander abgestimmte, die Hormonbalance, die durch einen gut funktionierenden Eierstock eben produziert wird, da kommt Sand ins Getriebe. Progesteron, Östrogen werden nicht mehr im gleichen Maße so regelmäßig ausgeschüttet, wie das bei einem gut funktionierenden Zyklus passiert. Und damit beginnen die Beschwerden mit den Schwankungen der Hormone. Denn in der
Genau, das hatte ich, glaube ich, so gelesen, ne? Dass es nicht lineal quasi abfällt, sondern dass es halt durch diese Schwankungen, mal ist wieder der Spiegel, der Hormonspiegel wieder hoch, mal wieder geringer, dass dadurch quasi dann Symptome entstehen könnten.
Ja, es gibt dann erstmals wieder anovulatorische Zyklen. Also es gibt zwar eine Eizellreifung, aber es kommt nicht zum Eisprung. Und wenn es nicht zum Eisprung kommt, dann bleibt kein Follikel zurück und dann kann kein Gelbkörper entstehen. Der Gelbkörper in der zweiten Zyklusphase sorgt dafür, dass Progesteron also produziert wird im Gelbkörper. Kommt es nicht zum Eisprung, habe ich diese Produktion von Progesteron in dem Zyklus nicht. Und dadurch habe ich Östrogen, was ja durch die Eizellen produziert wird, aber eben kein Progesteron. Und dann habe ich keine Balance mehr. Und Östrogen ist ein sehr dominantes Hormon. Das sorgt dafür, dass die Gebärmutterschleimhaut immer weiter aufgebaut wird. Und auf einmal fehlt das Progesteron, um zu sagen, ey, stopp mal hier, ne? Ich übernehme jetzt mal. Ich sorge für Ruhe, weil die Rolle des Progesteron ist es, die Gebärmutterschleimhaut auf die Einnistung eines Eis vorzubereiten, eines befruchteten Eis natürlich so. Wenn es dann nicht dazu kommt, beginnt der Zyklus von vorne. So, und jetzt geraten Progesteron und Östrogen aus dem Takt. Östrogen ist überbordend und Progesteron zu wenig. Das ist der eine Ursache von hormonellen Schwankungen. Dann kann es aber auch dazu kommen, dass bei der Eizellreifung, normalerweise schafft es ja die eine Eizelle pro Eierstock. Und das finde ich auch spannend, die Eizellen sondern Stoffe ab oder einen Stoff, der die anderen davon abhält, dass sie es auch schaffen. Das finde ich ganz interessant, da gibt es eine Konkurrenz im Eierstock. So, und das funktioniert auch auf einmal nicht mehr so gut. Und dann kann es sein, dass auf einmal zwei Eizellen kurz hintereinander es zum Eisprung bringen. Und damit hast du wahnsinnig hohe Östrogenpegel, teilweise höher als in deinen jungen Jahren. Und insgesamt führt das zu einer nicht mehr Vorhersagbarkeit des Zyklus. Du hast dann plus minus 7 Tage in der Zykluslänge, die so einen aufeinanderfolgenden Zyklen variieren. Und dann in der späten Perimenopause hast du schon mal Ausfälle von 60 Tagen. In 60 Tagen hast du keine Periode. Das ist dann das erste Zeichen für die späte Perimenopause. Und diese plus minus 7 Tage Zykluslänge-Variation, da bist du in der frühen Perimenopause. Es gibt nur die frühe und die späte. Dazwischen gibt's nichts.
Ja. Das heißt, ich glaube, die Zuhörerinnen und auch die Zuhörer, die sich dafür interessieren, haben jetzt, glaube ich, herausgefunden, okay, es kommt zu einer großen Hormonveränderung. Mhm. Ich konnte aber auch rauslesen, dass sich sogar das Darmmikrobiom der Frauen verändert und sogar im Alter dem Mann sich immer mehr ähnelt. Was hat das denn dann für Konsequenzen für die Frau, wenn das Mikrobiom sich immer mehr dem Mann annähert oder sich ähnelt?
Ja, ganz entscheidende. Frauen sind überproportional von Reizdarm betroffen. 80% der Reizdarmpatientinnen sind weiblich. Und das hängt auch mit unserer Hormonproduktion zusammen, weil die, ein Teil der Bakterien, die wir im Darm haben, das nennt sich das Östrobolom. Das sind Darmbakterien, die einen Teil des Östrogenstoffwechsels mit ausmachen. Die verstoffwechseln Östrogen und können es wieder zur Verfügung stellen. Also wenn wir das Östrogen im Blut haben, die Eierstöcke, ne, da entsteht das Östrogen, wandert durch den Blut, dockt an Östrogenrezeptoren an. Irgendwann wird ja dieser Rezeptor wieder gelöst, die Bindung, und das Östrogen kommt irgendwann bei der Leber an und über die Steuerung im Gehirn wird gesagt, wir brauchen so und so viel Östrogen. Ein Teil wird dann über die Nieren ausgeschieden, aber auch ein großer Teil des Östrogens, was wir nicht brauchen, wird konjugiert, das heißt, wird wasserlöslich gemacht und wird dann über den Gallengang in den Darm geschickt. Und dort sind Darmbakterien, die sich darauf freuen, auf diese Portion Östrogen, und die dekonjugieren wieder das Östrogen. Und dadurch kann es über die Darmschleimhaut auch wieder zurückresorbiert werden. Also ein ganz wichtiger Bestandteil. Und wenn dann aber das Östrogen nicht mehr so fließt wie in jungen Jahren, in den Wechseljahren, dann sterben die Bakterien einfach ab. Also die vermehren sich nicht weiter, weil denen fehlt die Grundlage. Und diese freigewordenen Flächen werden von anderen Bakterien dann eingenommen. Und damit ist das Mikrobiom einer Frau in der Postmenopause dem des Mannes sehr ähnlich, während das Mikrobiom einer jungen Frau komplett verschieden ist von dem des Mannes.
Und 30% der Frauen haben ja Glück, denn die kommen völlig beschwerdefrei durch diese Jahre. So konnte ich die Zahl entziffern. Wahrscheinlich haben sie auch noch andere Symptome, da können wir ja gleich mal drüber sprechen. Aber bei 30% der Frauen, die sind auch so stark, die Symptome, dass die sogar gar nicht arbeiten können und leben können. So konnte ich es rauslesen aus den Zahlen.
Es gibt in Deutschland eine ganz dünne Studie. Wir glauben, dass die Zahl der Frauen, die Beschwerden hat in Wechseljahren, größer ist. Aber man sagt so ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Ein Drittel kommt da irgendwie gut durch. Ein Drittel hat ganz starke Beschwerden. Die brauchen auf jeden Fall medizinische Hilfe. Viele gehen trotzdem arbeiten, weil wir haben eine Erwerbstätigenquote von über 80%. Und die Frauen über 50 sind gerade die am stärksten wachsende Kohorte im Erwerbsleben. Das heißt, die Frauen sind alle erwerbstätig und sie sind auch in den Wechseljahren. Aber es gibt auch Frauen, die aufgrund der Wechseljahre sich entscheiden, aus dem Erwerbsleben auszuscheiden. Ungefähr 10% der Frauen sagen, ich gehe raus, oder sie reduzieren Stunden. Das ist richtig.
Welche Symptome könnten denn entstehen? Du hast jetzt hier und da ja schon mal welche genannt. Was sind so die häufigsten? Also wie fühlt es sich dann für die ein oder andere dann an?
Das Symptom der Wechseljahre sind ja die Hitzewallungen und das Schwitzen. Das ist aber gar nicht das, was von den Frauen am häufigsten genannt wird. Aber das kann wirklich eindeutig den Wechseljahren zugeordnet werden. Und andere Beschwerden wie Migräne, Gelenkbeschwerden, die können natürlich immer auch andere Ursachen haben. Deshalb ist man da so ein bisschen vorsichtig. Aber eigentlich sind über 30 verschiedene Symptome mit den Wechseljahren assoziiert. Und das, was die Frauen sagen, was sie am häufigsten beeinträchtigt, ist die starke Erschöpfung. Die sind körperlich und mental ganz stark erschöpft, hängt damit zusammen, dass ganz viele ganz schlecht schlafen. Und das hängt auch wieder mit den hormonellen Schwankungen zusammen. Das heißt, in der Lebensmitte, wenn ungefähr 12% der Bevölkerung schlecht schlafen, dann geht es in der Lebensmitte auseinander. Das auf einmal steigt das bei den Frauen ganz stark an und bei den Männern nur marginal. Ja? Und dann, wenn ich eine Nacht schon nicht gut geschlafen habe, bin ich ja schon geredet am anderen Tag, und dann muss man sich vorstellen, diese Frauen schlafen keine Nacht gut, oder sie werden nachts durch Hitzewallungen geweckt, sind dann schweißnass, gebadet und müssen sich teilweise umziehen oder legen sich um. Das heißt, die Nacht ist unterbrochen. Man hat nicht mehr diesen tiefen, festen Schlaf. Und deshalb sind sie stark erschöpft und auch, das sagen auch viele Frauen, gereizter. Und das prägt natürlich auch das Bild dieser Frauen in den Wechseljahren. Aber das suchen sich die Frauen nicht aus. Sie sind das ja nicht gerne. Dann weitere Beschwerden, Muskelgelenkbeschwerden, also sowas wie eine Frozen Shoulder, können auch Männer haben, haben aber trotzdem überproportional Frauen und viel auch Frauen in der Postmenopause. Und ich war in der Perimenopause davon betroffen. Erst die linke, dann die rechte Schulter. Und man kann sich dann nicht mehr anschnallen. Also man ist immobil. Man hat nachts starke Schmerzen. Das ist so eine Entzündung, die da einfach passiert. Man muss abwarten, man muss Physiotherapie machen. Aber da gibt es relativ wenig, was man machen kann. Und man hat jetzt leider nur an Mäusestudien gesehen, dass es eben eine Tendenz gibt, dass es eher bei Frauen vorkommt, auch an der Stelle.
Ich konnte sogar lesen, dass es zum Libido-Verlust kommt und dass es sogar bei den Schleimhäuten im Genitalbereich, dass die dünner und trockener werden, was eben dazu führen könnte, dass sogar Schmerzen beim Sex dann entstehen. Ist das ein häufiges Symptom oder ist das eher so ein Randsymptom?
Ich würde sagen,
es
ist keins, worüber irgendeine Frau gerne redet. Ich rede da gerne drüber, ne? Gestern auch das Webinar eben über vaginale Atrophie, weil das am leichtesten zu behandelnde Symptom ist. Keine Frau muss das aushalten. Viele bringen das nicht zusammen mit dem Mangel an Hormonen. Aber es sind nicht nur die Vagina, die betroffen ist, die Schleimhäute darin. Alle Schleimhäute können betroffen sein. Auch Augentrockenheit kann in den Wechseljahren häufiger vorkommen, weil wir auf dem Tränenfilm einen Fettfilm haben und der ist östrogenabhängig. Aber manche Frauen haben auch einen trockenen Mund, Burning Mouth Syndrom. Das heißt, alle Schleimhäute, auch die Darmschleimhaut kann betroffen sein. Östrogen ist viel mehr als ein Sexualhormon. Es sorgt für gute Durchblutung. Und jetzt ist aber unser Genitalbereich ist voller Östrogenrezeptoren. Und die werden weniger bedient und damit wird das Ganze, die Organe werden weniger durchblutet. Und wir haben damit, wenn es weniger durchblutet wird, ein Gewebe, dann wird das atroph. Also es schrumpft einfach. Und damit, und das zum Libidoverlust, kann es rein physiologisch dazu kommen, dass die Klitoris einfach vom Volumen her weniger wird. Und auch die Gebärmutter wird irgendwann immer kleiner, wird weniger durchblutet auch. Es kann aber auch Libidoverlust einfach dadurch kommen, dass es brennt und juckt und eben schmerzt. Und schon die Erwartung von Schmerz führt dazu, dass man sagt, lass mich mal. Das ist aber etwas, was Frauen unbedingt ansprechen sollten bei der Gynäkologin, weil das so einfach behandelbar ist. Und das ist auch etwas, das geht nicht weg. Das heißt, eigentlich, die haben gestern, die Deutsche Menopause-Gesellschaft, Katrin Schaudig hat dort gesagt, 100% der Frauen sind betroffen. So, ich hatte vorher die Zahl 80% gehört. Und das gehört dann dazu, die Vagina, wie eine gute Gesichtspflege, wird die gepflegt und die wird mit einem schwachen Östrogen versorgt, aber eben regelmäßig. Und dann hat man einfach ein gut durchblutetes Gewebe, hat damit auch nicht das Auftreten von häufigen Harnwegsinfekten. Das ist auch so ein Nebeneffekt. Das ist ganz faszinierend. Wir haben ja auch ein Mikrobiom in der Vagina. Da leben leben Döderleinbakterien und die leben von den Schleimhautzellen. Die Schleimhautzellen versorgen die mit Glykogen, mit Stärke, mhm. Kohlenhydraten. Und das ist deren Energiesubstrat. Und dafür versorgen sie dann die Vagina mit einem schönen, mit einer Milchsäure, also ein saurer pH-Wert. Und da können dann eben nur gute Bakterien leben. Wenn die Döderleinbakterien von diesen jetzt atrophen Schleimhautzellen nicht mal versorgt werden, dann sterben die ab. Und dann ist das das Einfallstor für andere Bakterien, die aus dem Darmbereich bei einem höheren pH-Wert sich da wahnsinnig wohlfühlen. Und wenn wir das Gewebe wieder gut versorgen mit Estriol oder Östrogen, es gibt Ovula, es gibt einen Ring, den man einsetzen kann, es gibt Cremes, also es gibt alle möglichen Sachen. Auch DHEA kann eingesetzt werden, sehr gut, weil dann kann der Körper daraus sowohl Östrogen als auch Testosteron daraus umwandeln. Und Testosteron ist auch ganz wichtig für die Libido. Und das kann auch ein Grund sein für die zurückgehende Libido, mhm. weil Testosteron ist nicht nur für die Männer ein ganz wichtiges Hormon. Es sorgt bei den Frauen für Muskelaufbau, für Selbstbewusstsein und eben auch für Libido. In den Leitlinien wird sogar empfohlen, bei Abklärung aller anderen psychosozialen Faktoren, wenn die alle geklärt sind, die erste Frage ist mal, wie ist denn Ihre Beziehung so, dass dann die Gynäkologin auch Testosteron verschreiben kann. Mhm.
Du hattest mal eine tolle Aktion mit so Postkarten, wo Frauen dir Erfahrungen oder ihr Leiden auf so eine Art Postkarte schreiben ja. sollten. Wie fühlt sich das jetzt für die eine oder andere Frau an? Hast du so ein, zwei Beispiele von den Postkarten? Weil ich fand da so ein, zwei Sprüche auf der einen Seite humorvoll, aber ja. da steckt natürlich ein starkes Leiden dahinter. Ja. Aber es wurde auf eine humorvolle Art rübergebracht. Kannst du mal so drei, vier Beispiele vielleicht bringen?
Von oh Gott, ja, wenn ich die jetzt sage, dann hat man so ein Kopfkino. Und dann, was die Herausforderung für mich ist immer, ich möchte ja Frauen in Wechseljahren empowern und möchte für eine Normalisierung sorgen. Mhm. Und gleichzeitig, wenn man von diesen ganzen Beschwerden spricht, dann denkt man, oh mein Gott, wie furchtbar, ja, es geht zu Ende, ja. Es geht bergab. Und es gibt eine, die schrieb eben, ihre Brüste hängen jetzt wie Glocken runter. Runter, wenn sie runterguckt, so, ne? Weil alles hängt natürlich. Bei den Männern hängt natürlich auch mehr, aber bei den Frauen ist das irgendwie noch mal stigmatisierter. Oder die eine sagt, ey, an Sex fühlt sich jetzt an, als ob da ein Kaktus sich gerade nähert. Solche Sachen gibt es leider auch. Und ich bin mein eigener was, ne? Klimawandel. Ja. ja, so oder mein Chef glaubt, ich bin zu alt. Ich kriege da sind sehr sehr gute Sprüche, also ich empfehle die mal zu lesen. Oder man ist nach einem Glas Sekt am Abend hat man am anderen Morgen das Gefühl, im Kater, weil wir auch Alkohol nicht mehr so gut verstoffwechseln.
Wir kommen ja gleich in die positive Richtung. Ja, okay, ich will nur einmal schon das Gefühl dafür machen, was da eben sein kann und dass eben die eine oder andere Frau sagt, hey, ich bin da nicht alleine, sondern es sind halt viele Frauen betroffen und ich kann mir jetzt auch als Mann vorstellen, wenn ich natürlich das ganze Leben in Anführungsstrichen funktioniere und dann in so eine Art Phase komme, wo ich vielleicht das Gefühl bekomme, hey, mein Körper funktioniert nicht mehr so, wie ich es gewohnt bin, dass das natürlich super herausfordernd ist, auch für die Psyche, also welche Auswirkungen hat das dann auch mental, also wir haben jetzt sehr ja über körperliche Beschwerden gesprochen, aber das zeigt sich in der Psyche auch, oder?
Total. Also die Erschöpfung könnte man ja auf beides nehmen. Dann die Antriebslosigkeit. Man ist morgens, wenn man früher bin ich wie ein Flummi aus dem Bett gesprungen. Heute ist so manchmal so, an manchen Tagen so. Und denke, so kenne ich mich überhaupt nicht. Dann gibt es Frauen, da geht der Selbstwert in den Keller. Die haben eine große Ängstlichkeit. Es kann sich eine Depression entwickeln. Frauen können nervöser werden, können gereizter werden. Dann gibt's was, darunter leiden ganz viele Frauen, Gehirnnebel, Brain Fog. Man kann sich nicht mehr an Namen erinnern. Es ist ganz oft, dass ich eine Frau sehe oder ein Mensch, der auf mich zukommt und sagt, hey Susanne. Und ich denke, ich könnte ihn doch, es wäre wie so, wenn ich jetzt denke, scheiße, wie heißt denn der jetzt so, ne? Und mittlerweile spreche ich das offen an, sage, ey, ich weiß, ich müsste es wissen, mir fällt dein Name gerade nicht ein. Und man fühlt sich ein bisschen, man kriegt Angst und denkt, werde ich jetzt dement? Das war bei mir so. Mein Vater hatte eine Demenz entwickelt und das geht vorüber. Das ist die gute Nachricht. Das weibliche Gehirn ist voller Östrogenrezeptoren und in der Perimenopause fängt es an, noch mehr Östrogenrezeptoren zu entwickeln, weil es an jedem kleinen Fetzen Östrogen festhalten möchte, bis es sich dann irgendwann umstellt.
Ich kann es mir auch, wie gesagt, sehr herausfordernd vorstellen, weil wenn ja dann sogar man nicht weiß, woher kommt das alles? Und dann auch noch vielleicht zu Ärzten gehen, die nicht richtig helfen können, dass das ja nochmal sich schwerer einfach anfühlt und dass viele dann auch vielleicht in diesen Zustand gehen, ich muss jetzt damit leben, mit diesen Beschwerden, oder? Kannst du solche Frauen nachvollziehen, die auch dieses Gefühl bekommen, hey, ne, wenn man nicht weiß, woher und kein Arzt, keine Ärztin, die da so richtig eine Antwort direkt hat,
ja,
zu sagen, ja, okay, dann muss ich jetzt da irgendwie durch.
Na, Schmerz ist ja normalisiert bei Frauen, also der Zyklusschmerz, das ist so, ja, das, ich finde das nicht normal, einen schmerzhaften Zyklus zu haben und würde da auch dran arbeiten, aber da sind wir noch nicht gut genug, als Gesellschaft auch damit umzugehen und sagen, das ist nicht normal und nicht okay. Und so sind natürlich auch die Wechseljahre zwar eine Phase, die normal ist im Leben einer Frau, aber sie mit Beschwerden zu durchlaufen, ist nicht normal. Aber da ist diese Prägung, ne? Das ist dann normal, da muss ich wohl durch. Oder ihre Beschwerden sind noch nicht stark genug, sagen, hören ganz viele Frauen beim Arzt, bei der Ärztin, weil die haben vielleicht noch einen regelmäßigen Zyklus. Aber die sagen, ey, das ist doch nicht normal, was ich habe. Bei Frauen kommt eine andere Komplexität mit hinzu. Frauen sind auch überproportional von Autoimmunerkrankungen betroffen. Gerade von der Schilddrüsenerkrankungen, Hashimoto zum Beispiel. Das heißt, das ist ja auch ein hormonelles Thema in dem Fall dann. Oder sagen wir Endometriose, entzündliche Krankheit oder PCO-Syndrom, was ja oft mit dem Insulinstoffwechsel auch zusammenhängt. Und das haben die Frauen dann auch noch. Und dann erstmal zu sortieren, was ist jetzt was, ist gar nicht so einfach. Und das versuche ich Frauen zu vermitteln, dass sie wirklich auch ihre Schilddrüse mit im Blick haben, dass sie das mit ansprechen bei der Hausärztin, beim Hausarzt, bei dem Gynäkologen, weil die kranke Schilddrüse kann zu den gleichen Symptomen führen wie die Schwankungen der Sexualhormone. Und dann muss man erstmal gucken, was ist was oder ist es vielleicht auch beides.
Wir wollen ja etwas dagegen tun, denn die gute Nachricht ist ja, wir müssen nicht mit diesen Beschwerden leben. Deswegen haben wir ja auch die Folge über den Zyklus gemacht, weil diese Periodenschmerzen auch nicht in Anführungsstrichen normal sind, sondern man auch etwas dagegen machen kann. Deswegen wollen wir heute so ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen. Wir sprechen gleich darüber, was sich vielleicht auch in der Gesellschaft ändern muss. Mhm. Aber jetzt erstmal, was kann die einzelne Frau tun? Was würdest du empfehlen, jetzt gerade bei den Frauen, wo vielleicht gerade am Anfang die Symptome entstehen und auch vielleicht sogar so schwer sind, dass man eben nicht mehr richtig arbeiten kann oder eben auch nicht mehr richtig in Anführungsstrichen leben kann, weil man Lust hat rauszugehen. Was würdest du jetzt diesen Frauen empfehlen?
Ein großer Ratschlag ist einmal die eigene Mutter zu fragen, wie waren eigentlich deine eigenen Wechseljahre? Weil da gibt es schon eine Korrelation. Hat die Mutter die Menopause früh erlebt, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man selber das auch früh erlebt. Einfach mal das Gespräch suchen, weil in der Regel wurde in der Generation nicht darüber gesprochen. Also meine Mutter hat es nicht angesprochen, war aber ganz, ganz stark betroffen. Das zweite ist, sich ein gutes Buch holen oder einen guten Podcast hören. Es gibt so gute Podcasts, es gibt den, also es gibt jetzt deinen hier. Ne?
Genau. Aber wir haben uns nicht auf Frauengesundheit spezialisiert.
Genau. Es gibt, deshalb kann ich ihn kurz nennen, es gibt Meno an mich mit Diana Helfrich, es gibt Hormongesteuert, es gibt Meno Mio. Also da gibt es mittlerweile sehr gute Podcasts, einfach mal gucken und sich eben gut informieren und dann auch gut informiert in das Gespräch mit der Ärztin gehen. Und wenn die Ärztin nur schwangere Frauen im Wartezimmer hat, dann vielleicht ist das der Moment zu sagen, hey, ich glaube, ich gucke nochmal, ob ich vielleicht eine andere Gynäkologin, Gynäkologen finde, der dann größeren Fokus hat auf Frauen in der Lebensmitte. Und dann, und das ist aber auch nicht jeder Frau Sache, durchaus das auch ansprechen, an Freundinnen drauf anzusprechen. Weil wir oft denken, wir sind die Einzigen, die das haben und erleben dann im Gespräch, das bin ja nicht nur ich, ja, es sind auch die anderen. Oder die haben sich schon informiert und sagen, guck dir das an. Es gibt ganz tolle Dokumentationen mittlerweile, eine Arte-Dokumentation, die kürzlich gedreht wurde. Da gibt es mittlerweile zum Glück gute Bücher, gute Podcasts, gute Dokumentationen.
Also aufklären und mit den Ärzten, Ärztinnen oder mit Freundinnen auch offen und ehrlich sprechen. Mhm. Du hast dich ja auf das Thema Ernährung spezialisiert, unter anderem. Du arbeitest ja auch mit vielen Ärzten zusammen. Aber was würdest du da sagen? Was würdest du den Frauen empfehlen im Bereich Ernährung?
Das ist ein ganz großer Hebel. Ich habe es ja mit einer Gynäkologin zusammengeschrieben, mit Dr. Christina Enzmann. Wir sagen, das ist der größte unterschätzte Hebel, weil die Medizinerinnen und Mediziner nirgendwo etwas über Ernährung lernen. Wenn sie nicht selber ein großes Interesse dran haben, dann ist das einfach kein Schwerpunkt. So. Und wir sehen in unserer täglichen Arbeit, wir geben ja Ernährungskurse und begleiten Frauen durch eine Ernährungsumstellung. Es ist keine Diät, sondern die lernen, das Richtige zu essen und wieder richtig zu essen. Und ich kann das gleich ausführen, was das ist. Es ist relativ einfach, aber also von dem Konzept her, man muss keine Kalorien zählen, nichts abbiegen. Es geht eher darum zu sehen, hey, was hast du bisher gegessen und wie kannst du das durch bessere Alternativen ersetzen? Und dann sehen wir, was da alles passiert. Und so unterschiedlich wie die Frauen sind, so unterschiedliche Dinge passieren. Manchmal wird es auch erst schlechter, weil unser Darm schon nicht mehr so gesund ist. Und dann kommt man mit dem ganzen Gemüse und mit den Nüssen, Saaten, mit den Hülsenfrüchten erstmal überhaupt nicht zurecht. Viele Frauen haben drunter liegend eine Histaminintoleranz, die auch mit dem Mikrobiom zusammenhängt, mit dem Östrogenstoffwechsel. Da gibt es eine ganz starke Korrelation. Und was wir aber grundsätzlich empfehlen, erstmal für alle Frauen, und dann muss man eben personalisiert feintunen, ist Gemüse, Gemüse, Gemüse. Und um mal einfach den Frauen eine Nummer an die Hand zu geben, und das ist auch das Einzige, was wir abwiegen, 500 Gramm Gemüse am Tag. Und viele sagen, das schaffe ich gar nicht. Und das schafft man auch nicht, wenn man morgens ein Müsli isst, wenn man mittags einen Teller Nudeln vielleicht mit ein paar Pilzen isst und wenn man abends ein Käsebrot mit Tomate isst. Dann wird man das nicht schaffen. Und das ist aber eher die normale Ernährung, weil wir uns heute gar nicht mehr so viel Zeit nehmen bzw. nehmen können, um uns gesund zu ernähren. Da braucht es auch bessere Angebote seitens der Arbeitgeber oder man muss sich wieder zusammenschließen in der Nachbarschaft, dass man nur alle 3 Tage kocht. Keine Ahnung. Also man braucht gute Modelle, weil ich selber sehe, ich war selber alleinerziehend, das ist eine riesen Herausforderung zu arbeiten und dann noch sich gesund zu ernähren, so dass auch alle happy sind damit. Also Gemüse und als präferierte Proteinquelle Hülsenfrüchte. Und da durchaus vielfältig werden, also Linsen, Bohnen, Kichererbsen, Ackerbohnen, Lupinen und alles, also mutiger werden, Humus essen, eben Suppen, solche Sachen. Dann jeden Tag eine Handvoll Nüsse. Ich merke, dass einige Frauen Angst haben vor dem Fett in den Nüssen und sagen, ey, es gibt gute, also Fett ist nicht euer Feind, sondern euer Freund, wenn ihr die richtigen Fette nehmt. Und
unser Ernährungsexperte hat mal gesagt, immer die Walnuss bevorzugen, anstatt die Macadamia-Nuss, Walnüssen die besseren Fette sind.
Ja. Genau. Aber grundsätzlich, auch wenn man vorher gar nichts gegessen hat, dann die Macadamia-Nuss ist also immer noch besser, weil die haben eben einfach ungesättigte Fettsäuren und die sind gut für die Herzgesundheit. Die meisten Menschen sterben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Deshalb ist das schon mal ein guter Schutz dafür. Jetzt haben wir dann, wir haben das Gemüse, wir haben die Hülsenfrüchte, wir haben die Nüsse und Saaten. Und bei den Saaten sind es die Leinsamen, Chiasamen, Sesamen, Hanfsamen. Und die sind so klein und da empfehle ich die zu schroten, weil die wenigsten von uns so richtig gut kauen, dass wir wirklich die Inhaltsstoffe dann für uns auch erschließen können. Weil die Saaten haben so harte Schalen, da kommt die Magensäure, kommt da nicht durch. Und das weiß man, dass das zwar gut für das Darmvolumen ist, also die Leinsamen, die quellen auf, aber die besonders wertvollen Inhaltsstoffe kommen nicht im Körper an.
Ich hatte beim Zyklus gelernt, mit dem Körper zu arbeiten. Das war so eine Botschaft da quasi. Richtig. Und nicht gegen den Körper zu arbeiten. Und da habe ich mich die Frage gestellt bei den Wechseljahren. Was würde denn bedeuten, wenn man dort mit dem Körper arbeitet? Ich hatte zum Beispiel nur als Info, ich hatte mal gelesen, dass Koffein zum Beispiel vielleicht gar nicht so gut ist, weil der Cortisolspiegel eh schon sehr hoch ist oder auch extremer Sport. Also was bedeutet jetzt, mit dem Körper zu arbeiten in den Wechseljahren?
Mit dem Körper zu arbeiten heißt, du nimmst ihm erstmal all die Gewichte, die du ihm über die Jahrzehnte rangehängt hast. Und damit meine ich nicht das Körperfett, sondern die typisch westliche Ernährung. Das ist so ein tägliches Gewicht, was wir mit uns rumschleppen, weil das belastet unseren Körper, unser System, es belastet die Leber, wenn wir uns sehr zuckerreich, ballaststoffarm ernähren, ohne Gemüse und so weiter. Und mit dem Körper arbeiten heißt, du siehst den Körper wie eine Maschine, die eben bestimmte Lebensmittel braucht, um gut für dich zu arbeiten. Du entlastest sie. Und das heißt, du gibst ihnen eine nährstoffdichte, energiearme Nahrung. Das heißt jetzt nicht Kalorien zählen, aber Gemüse ist nährstoffdicht, aber energiearm, wenn wir mal die Kartoffel auslassen. Vor allem die grünen Blattgemüse, die Kohlgemüse. Und damit versorgst du deinen Körper schon mit ganz wichtigen Nährstoffen, die du brauchst eben, auch für deine Hormonproduktion, für den Stoffwechsel. Und die Ballaststoffe gibst du deinem Körper, weil du ja nicht allein bist in deinem Körper, sondern mit 38 Milliarden Bakterien zusammenlebst und in einer Symbiose mit denen lebst. Und wir müssen die gut ernähren, weil die eine ganz wichtige Rolle spielen, auch im Aufschließen, zum Beispiel von sekundären Pflanzenstoffen. Mhm. Und so hast du, ist das Teamwork und du guckst eben, was braucht mein Körper. Und eigentlich sage ich den Frauen, was ihr hier macht, ist eigentlich ein Biohacking. Aber der Begriff ist so.
Es gibt eine eigene Bubble fürs Biohacking, aber es ist nicht sehr positiv, weil es halt sehr in dieser Selbstoptimierungsbubble ist.
Und ich sehe das eher so, hey, wir verstehen, was braucht der Körper und das geben wir ihm. Und dann sehen wir auf einmal, wie gut das funktioniert. Und dann hat das auch sich einen selbstverstärkenden Effekt. Die Frauen haben auf einmal eine bessere Verdauung. Das wirkt sich enorm auf die Psyche aus. Also nicht nur, weil das zum Beispiel Verstopfung auch eine große Belastung darstellt oder wenn die Frauen reizsam haben, Durchfall haben. Wenn die Verdauung wieder normal ist, dann heißt es auch, dass Mikrobiom ist gesünder und 50% unseres Dopamins, 80% unseres Serotonins werden im Darm produziert und die Darmbakterien haben einen Einfluss darauf, die Zusammensetzung. Und so züchten wir uns durch die Ernährung ein gesünderes Mikrobiom heran. Das heißt, wir geben unseren Körperzellen, was sie brauchen, wir geben den Darmbakterien, was sie brauchen und dann können die im Team eben uns gut unterstützen.
Ich dachte dabei mit Körper arbeiten auch in die Richtung, also beim Zyklus war es so, in den einzelnen Phasen, da will sich der Körper lieber eher zurückziehen und da sollte man jetzt nicht in großen Rampenlicht stehen und extrem Sport auch noch machen, weil der Körper dann sehr verletzungsanfällig ist. Und da hatte ich mich so gefragt, ob das vielleicht auch bei den Wechseljahren so ist, dass man eher so das Gefühl hat, okay, mein Körper braucht jetzt in Anführungsstrichen auch mal ein bisschen Ruhe und dass man gewisse Sachen anpasst, weil eben der Körper sich ja auch verändert durch die Hormone. Und da dachte ich so, vielleicht gibt es eine Parallele.
Ja, insofern gibt es die, also es gibt ja dieses zyklusbasierte Training im Leistungssport, vor allem, was ich auch super finde. Ich finde das im Alltag für Frauen, der Alltag ist eh schon sehr komplex, manchmal eine große Herausforderung. Aber was da wichtig ist in Wechseljahren für den Frauen, ist, sich selbst zur Prio A zu machen. Mhm. Und das bedeutet dann eben auch, nicht mehr als Letzter zu denken, also alle anderen sind happy und man selber schlingt irgendwie schnell was runter. Ja, sondern zu sagen, ich mache mich zur Prio A. Das ist sicher ein wichtiger Punkt, dann auf die Signale des Körpers auch besser zu achten, als zu denken, nee, das ist normal und eine Ibu einzuwerfen, weil die Ibu verändert auch das Mikrobiom zum Negativen zum Beispiel. Und dann eher gucken, wie kann ich meine stärkere PMS-Beschwerden, die ich vielleicht dann entwickle in der Perimenopause, was kann ich denn über Lebensmittel machen? Und da gibt es einiges, was man machen kann. Und auf einmal haben die Frauen, die gehen bei mir 3 Wochen durch den Kurs, wenn die zufällig gerade da in diesen 21 Tagen den Zyklus haben, sagen die, ey, diesmal kam das und ich habe überhaupt nichts gemerkt. Mhm. Und es geht. Und das ist etwas, was viele Medizinerinnen und Mediziner überhaupt nicht wissen, diese Power von Ernährung, weil Ernährung ja nicht so schnell wirkt wie ein Medikament. Aber in 3 Wochen kannst du schon ganz, ganz viel erreichen. Mhm. Und da wünsche ich mir, dass mehr Ärzte auch aufs Rezept mal sowas schreiben wie Gemüse, Saaten, Hülsenfrüchte und einfach mal sagen, machen Sie es mal für 3 Wochen.
Aber dafür bist du ja auch da, die eben da die Frauen unterstützt. Aber apropos Ärzte, die Hormone bauen sich ja drastisch ab, haben wir ja eben gesprochen oder verändern sich auch. Und viele Mediziner und Medizinerinnen empfehlen dann die Hormonersatztherapie. Mhm. Was ich jetzt in der Recherche lesen konnte, dass viele Frauen Angst davor haben, weil es mal eine Studie gab, die ein erhöhtes Brustkrebsrisiko durch so eine Therapie festgemacht hat. Jetzt gibt es aber auch ganz viel Kritik an dieser Studie. Deswegen, was ist so deine Empfehlung hinsichtlich der Hormonersatztherapie? Mhm. Kannst du den Frauen die Angst nehmen oder ist sie berechtigt? Was empfiehlst du?
Also bei der Hormontherapie, wie sie heute verschrieben wird, ist das kein Vergleich zu dem, was damals in der Studie eingesetzt wurde. So, und die gilt als sicher, die Hormontherapie. Und die hat ihren Platz, um wechseljahrsbedingte Beschwerden zu behandeln. Und die Indikation ist vor allem, sind starke Hitzewallungen. Aber heute sind die Gynäkologinnen und Gynäkologen angehalten, durchaus, wenn die Frau sagt, ich würde gerne mal Hormone probieren, das auszuprobieren. Dieses leicht erhöhte Krebsrisiko kommt eben aus der Studie, die mit anderen veränderten Hormonen eingesetzt wurde. Das Östrogen, was eingesetzt wurde, die Östrogene waren aus Stutenurin gewonnen. Das ist ein ganzer Hormoncocktail. Nicht alle davon sind human identisch, sondern sind eben, also nur weil es bio ist und von fern kommt, heißt das nicht, dass unser Körper damit gut zurechtkommt. Und das Progesteron war eben auch ein verändertes Progesteron, künstliches Progesteron. Und da gibt es auch ein leicht erhöhtes Krebsrisiko. Aber nicht bei den bioidentischen Hormonen, das Östradiol, was eben transdermal über die Haut gegeben wird. Und das Progesteron muss in Kapselform genommen werden. So, also meiner Mutter hätte es das Leben so sehr, also die Lebensqualität verbessert. Meiner Mutter wurden Schlaftabletten verschrieben damals und die ist davon abhängig geworden. Das ist das Falscheste, was man machen kann. Also wenn einer Frau als erstes Schlaftabletten, Psychopharmaka verschrieben werden, die haben auch ihren Platz und ihre Berechtigung. Aber wenn das Erste ist, was angeboten wird, dann würde ich mir auf jeden Fall eine Zweitmeinung einholen und mal gucken, wie weit komme ich vielleicht mit Hormonen. Und ich probiere das mal 3 Monate aus. Als alleiniges Mittel finde ich das zu kurz gesprungen, Hormone zu nehmen. Aber die können Frauen erstmal stark das Leben erleichtern. Es gibt aber auch in der Perimenopause kann es sein, dass die Gynäkologin einem nochmal die Minipille verschreibt. Das ist dann verändertes Progesteron, also künstliches, ein Gestagen. Und da hängt es damit zusammen, dass das bioidentische Progesteron in der Phase der Wechseljahre, in dieser Phase, wo die Hormone so tumultig auf und ab gehen, da braucht das Östrogen jemanden, der auf die Bremse tritt. Und das schafft ein Gestagen stärker als ein bioidentisches Progesteron. So. Mhm. Aber grundsätzlich, die Hormone haben ihren Platz und wir sollten weniger Angst davor haben, Die Gynäkologin, mit der ich arbeite, Dr. Christina Enzmann, empfiehlt trotzdem als allererstes eine Ernährungsumstellung. Und du hast ja eben das Koffein angesprochen. Ich trinke ja, ich habe heute einen Kaffee. Mit dem Koffein ist es so, wenn Frauen schlecht schlafen, dann sagen wir runter vom Koffein. Der Kaffee hat aber auch ohne Koffein so eine positive Wirkung. Er hat ja ganz viel sekundäre Pflanzenstoffe, er enthält lösliche Ballaststoffe. Er ist förderlich für den Leberstoffwechsel und kann Frauen auch mit dem Körpergewicht dadurch helfen. Das heißt, Kaffee, ganz zu Anfang haben wir gesagt, weg vom Kaffee, das sagen wir heute nicht mehr, weil wir eben die Vorteile sehen. Und das einzige, das Koffein, da sagen wir aber auch, keine Mate trinken. Also wenn ich schlecht schlafe, dann um 12 Uhr höre ich auf mit Koffein. Weil die Leber langsamer arbeitet im Alter und dann bleibt das Koffein länger im Körper, bis es verstoffwechselt ist. Das ist der Hauptgrund.
Ich hatte mich bei der ganzen Recherche auch gefragt, ob wir ein Problem haben, also wir selbst und natürlich auch in der Gesellschaft, dass wir irgendwie so ein Problem mit dem Alter haben und irgendwie so das Jungsein so glorifizieren und irgendwie uns so dagegen sträuben, dass unser Körper sich verändert, dass wir älter werden, in Anführungsstrichen. Deswegen wäre so meine Frage an dich, sollten wir uns da nicht auch ein bisschen versöhnlich zeigen mit unserem Körper, mit diesem Altern, dass das eben zu uns gehört und dass, ja, wir verändern uns und vielleicht finden wir es am Anfang erstmal nicht schön, ja, das kann ja jeder für sich selbst beurteilen, aber dass wir so versöhnlich werden mit diesem Altern und, ne, du sagst ja auch, wir brauchen so einen positiven Blick auf die Wechseljahre, dass wir das eben akzeptieren, dieses neue Körpergefühl auch vielleicht. Und nicht irgendwie uns immer dagegen sträuben und sagen, ich will nochmal so die ewig 29 sein.
Absolut, weil älter werden ist ja auch ein Privileg, was nicht jedem und jeder zuteil wird. Ja, also es war eigentlich was Schönes, dass wir älter werden dürfen. Und deshalb ist es auch so schade, wenn wir Anti-Aging-Produkte haben, weil wir damit auch schon unseren Kindern vermitteln,
die das mitkriegen. Ich verstehe den Begriff jetzt mittlerweile gar nicht. Genau. Also damals habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, aber jetzt in der Recherche dachte ich, weil wir auch mit einer Entwicklungspsychologin gesprochen haben über die Lebensmitte, haben wir eine eigene Podcast-Folge gemacht und ich dachte mir so jetzt im Nachgang, Anti-Aging, da steckt schon so viel Falsches irgendwie drin. Ne?
Ja, und es ist so viel Weisheit und Erfahrung. Ich bin heute viel versöhnlicher, wenn ich auf ältere Frauen gucke, dann gucke ich die mit einem ganz anderen Blick an, auch wenn die vom Leben gezeichnet sind, dann ich habe heute einen viel versöhnlicheren Blick darauf. Ich habe natürlich auch das Glück, meine Mutter ist 87, die lebt noch, die ist fit und wir haben jetzt im Alter auch nochmal eine andere Beziehung miteinander entwickelt und in anderen Kulturen hat das Alter eine höhere Wertschätzung. Es gibt indianische Kulturen. Nicht, dass in den anderen Kulturen alles besser ist, aber älter werden ist nicht so negativ konnotiert und hier müssen wir uns ewig jung halten und jung und knackig aussehen, wo ich denke, nee, es ist für mich heute auch kein Kompliment mehr, wenn jemand sagt, du siehst ja viel jünger aus, als du bist. Weil ich denke, ey, man muss auch so alt aussehen dürfen, wie man ist. Weil sich ewig jung zu halten, ist wahnsinnig anstrengend und auch teilweise teuer. Dann, ne? In Brasilien geht es extrem dort, wo man sich den ganzen Körper operieren lässt und sowas. Also ich möchte gut älter werden und gesund älter werden. Dafür möchte ich einiges tun. Aber ich möchte, also auch, man darf mir auch mein Leben ansehen, was ich gelebt habe.
Und gibt es irgendwelche Kräfte, die in den Wechseljahren frei werden? Weil du hast ja angesprochen, die Frau verliert ihre Fruchtbarkeit im Laufe der Jahre. Gewinnt sie denn irgendwas im Gegensatz vielleicht zurück? Und da vielleicht als kleiner Impuls, wir hatten bei dem Zyklus über Superkräfte gesprochen in den einzelnen Phasen. Gibt es solche Superkräfte vielleicht auch in den Wechseljahren?
Ja, eine Superkraft ist absolut we don't give a fuck. Ja, also wenn wir früher immer noch eher gedacht hätten, so was denken die anderen? Nicht, dass das jede Frau jetzt denkt, aber man hat schon mehr so die anderen mit im Blick. Die Frauen brauchen mehr Schlaf, man vermutet, weil deren Gehirn aktiver ist als das der Männer. Weil die immer auch ihre Sorgen noch, die nehmen die Sorgen der anderen auch noch mit auf, so. Man kann die Evolution nicht fragen, warum überleben wir unsere eigene Fruchtbarkeit, weil fast alle Säugetiere bis zum Ende ihres Lebens fruchtbar sind. Also die Weibchen können bis zum Ende des Lebens eben gebären und damit den Fortbestand ihrer Population sichern. Die Menschen und vier Walarten überleben ihre eigene Fruchtbarkeit. Und da haben Anthropologen und Anthropologen gesagt, das muss ihnen evolutorisch einen Vorteil gegeben haben, dass wir nicht bis zum Ende unseres Lebens schwanger werden können. Weil jede Schwangerschaft ist natürlich auch immer ein gesundheitliches Risiko für die Frau. Und ältere Schwangere haben ein höheres gesundheitliches Risiko und nicht nur für sich, auch fürs Kind. So. Und da hat man die Großmutterhypothese entwickelt. Man hat sehr gute Beobachtungsdaten von den Orca-Walen und von den Hadza. Das ist noch ein Naturvolk, was in Tansania lebt. Die Orca-Wale, da ist es so, die leben in Rudeln. Die Männchen werden nur 50, die Weibchen werden bis zu 90. Bei den Weibchen hört die Fruchtbarkeit ungefähr mit 40 Jahren auf. Das heißt, sie leben noch 50 Jahre weiter. Und was machen die älteren Weibchen, wenn sie nicht mehr fruchtbar sind? Sie konkurrieren nicht mehr mit ihren jüngeren Kolleginnen aus dem Pott um Sexualpartner. Sie sind nicht mehr beschäftigt mit einer Trächtigkeit, sondern sie geben all ihre Erfahrung und Weisheit zurück in die Aufzucht und Pflege der Jüngeren und in das Rudel. Und ein Alpha-Weibchen führt das Rudel an, die findet das Futter. Das heißt, die Weibchen sind wahnsinnig wichtig. Und dort, wo die Muttertiere lange leben, haben deren männliche Nachkommen weniger Bisswunden. Das heißt, die Muttertiere sorgen dafür, dass die Männchen, die wandern zwischen den Pots hin und her, dass die nicht in so viel Konflikte geraten. Und ich finde, man kann es ein bisschen in Deutschland sehen, wenn man Angela Merkel sieht, als sie in die Politik kam, danach war ein Stück Ruhe. Ja, also es war nicht mehr ein bisschen dieses Testosterongesteuerte, sondern weil irgendwie war da eine andere Ruhe, ob man jetzt ihre Politik immer gut fand. Aber da hatte sie eine Qualität. Also da, finde ich, sieht man diese Qualität, die von der Großmutterhypothese kommt. Und sie ist noch nicht mal Großmutter. Also es heißt nicht, dass wir jetzt alle im Großmutterglück aufgehen sollen. Nicht jede Frau hat Kinder und nicht jede Frau wollte Kinder und nicht jede Frau, die Kinder hat und Enkelkinder, will sich drum kümmern. Aber was ich daraus für uns mitnehme, ist, wir haben eine ganz wichtige Aufgabe in der zweiten Lebenshälfte. Wir haben ganz viel zu geben. Wir sind empathische Wesen. Da sind wir ein Stück eben doch anders als die Männer. Nicht, dass Männer unempathisch wären, aber da haben wir doch noch irgendwie ganz viel das Gemeinschaftliche auch im Sinn und im Blick. Und wir sind unfassbar wichtig. Und das sieht man auch vor dem drohenden Fachkräftemangel, der ja nicht nur droht, der schon da ist. Wir müssen diese Frauen in der Lebensmittel, so gut es geht, unterstützen von Arbeitgeberseite, weil wir brauchen sie. Und wir haben eine größere Gelassenheit. Ja, also das kann auch wirklich gut fürs Betriebsklima sein. Vorausgesetzt, der Frau geht's gut und die ist jetzt nicht total erschöpft, ja. Da ist eine andere Gelassenheit und eine andere Coolness auch, ja. Und wir kümmern uns nicht mehr so viel. Wir sagen, was wir denken. Weil das Testosteron fällt bei uns Frauen nicht so stark ab. Es wird ganz langsam weniger wie bei den Männern. Aber im Verhältnis tritt es stärker durch. Und das macht uns ein Stück klarer. So, also der Schleier des Östrogens weicht von uns und wir werden an der Stelle ein bisschen klarer durch das Testosteron auch. Und das ist ein Riesenvorteil.
Welches gesellschaftliches Bild oder Narrativ würdest du dir denn wünschen über die Wechseljahre, was wir jetzt zunehmend etablieren sollten?
Eigentlich ein ähnliches, ein Stück weit wie bei der Schwangerschaft, dass es keine Krankheit ist, aber natürlich, dass Frauen dort in eine vulnerable Phase reinkommen können. Und wenn das passiert oder im Vorfeld, dass wir alles dafür tun, dass diese Frauen gut versorgt werden. Geht aber auch nicht ohne Eigenverantwortung. Also die Frauen müssen auch ein Stück weit selber was tun. Und dass wir diese Power dieser Frauen auf jeden Fall brauchen. Dass sie ganz wichtig sind. Und dass wir als Gesellschaft unser volles Potenzial noch gar nicht erlebt haben, weil die Frauen eben nicht in der Führung so repräsentiert sind, wie wir anteilig in der Bevölkerung sind. Und wenn wir das aber erreicht haben, das heißt, wir haben noch eine viel bessere Gesellschaft vor uns. Nicht, dass Frauen die besseren Führer sind, aber sie sind anders. Und wir brauchen eben alle Perspektiven. Und die haben wir jetzt aktuell noch nicht so repräsentiert.
Du hast die Arbeitswelt angesprochen, über die können wir jetzt auch sprechen. Es gibt eine Studie, die kennst du, rund um Andrea Rumler, die, glaube ich, sogar ganz aktuell ist. Die kommt zu dem Ergebnis, dass es die Wirtschaft 9,4 Milliarden Euro jährlich kostet durch den Ausfall von Arbeitsstunden aufgrund von Wechseljahresbeschwerden. Was sollte also der Arbeitgeber bzw. die Unternehmen nach deiner Meinung tun, um eben diese Frauen in diesen Phasen zu unterstützen?
Es gibt drei Ebenen der Verantwortung. Das ist einmal eben das Unternehmen an sich, also das Management, dann die Führungskräfte und die Mitarbeitenden selber. Und das ist relativ einfach. Das Management sollte einfach anerkennen, ey, wir haben ältere weibliche Mitarbeitende. Wir wollen nur gesunde Mitarbeitende können auch ein gesundes Unternehmen mitgestalten. Und wir machen uns jetzt schlau. Wir erkennen an, das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Im Rahmen des BGM, im Rahmen von Diversity-Initiativen, auch bei der Ausbildung der Betriebsärztinnen und Betriebsärzte. Wir nehmen uns dem Thema an und wir normalisieren die Wechseljahre. Ja. Und das heißt, wir stellen Ressourcen zur Verfügung und das muss gar nicht viel sein. Da holt man sich Speaker, Speakerinnen rein, Expertin, die über das Thema referieren und man stellt Ressourcen zur Verfügung, das, was ich schon genannt habe. Es gibt kostenfreie Podcasts und es gibt gute Bücher, die man dort eben einfach nur mal gebündelt dann im Intranet zur Verfügung stellen kann. Man bietet ein Führungskräftetraining an, weil in die Vorträge, die ich jetzt halte in Unternehmen, da sind überwiegend Frauen in der Lebensmitte, die betrifft es ja auch am meisten. Wer mit einer Frau zusammenarbeitet, wer eine Frau als Managerin hat, wer Frauen managt, wer mit einer Frau zusammenlebt, der sollte über die Wechseljahre Bescheid wissen, weil die Hälfte der Menschheit geht da durch Und nichts darüber zu wissen, über so eine prägende Phase, ist einfach nicht gut, weil wir können viel besser dann auch verstehen, warum handelt eine Kollegin so, wie sie handelt, wenn wir auch wissen, ey, die hat wahrscheinlich jahrelang nicht mehr gut geschlafen. Was kann ich unterstützend tun, statt vielleicht über die abzulästern und sagen, ey, die kommt mal raus hier, die Mutti, ja, die ist jetzt alt. Das ist mit relativ wenig Ressourcen machbar. Und auf der Ebene der Mitarbeiterin, das, was wir schon gesagt haben, priorisieren gesunden Lebensstil. Mhm. Und das sind immer die gleichen Dinge, Ernährung, Schlaf, Stressreduktion, Bewegung. Und bei Ernährung sehe ich noch ein Riesenpotenzial, eben, was Frauen da selber tun könnten.
Noch ein paar Zahlen für die Unternehmen, uns hören ja immer viele zu. Ich war nämlich sehr erschrocken über die Zahlen. Du kennst sie. 26% der Befragten der Umfrage reduzieren ihre Arbeitsstunden aufgrund den Wechseljahresbeschwerden. 20% gehen früher oder würden früher in den Ruhestand gehen. 15% nehmen sich eine Auszeit. Und jede dritte Frau fürchtet Nachteile am Arbeitsplatz, wenn herauskäme, dass sie unter Wechseljahresbeschwerden leide. Und da war ich total erschrocken, wie auch damals beim Zyklus. Das war eine niederländische Studie, dass 80% der Frauen mit Symptomen eines Zyklus gehen zur Arbeit, gehen zur Schule, gehen ins Studium, weil es eben so gelehrt wird hier in Deutschland oder so ein Bild da ist. Und als ich diese Zahlen wieder gesehen habe, dachte ich auch, wir müssen da echt mal was durchbrechen, dass es eben eine herausfordernde Zeit sein kann, diese Wechseljahren, und dass wir da eben versuchen zu unterstützen, als Unternehmen, als Arbeitgeber.
Ja, vor allem, weil es betriebswirtschaftlich, das ist ein No-Brainer und das ist ein Low-Hanging Fruit. Ne? Das kann man relativ schnell in den Griff bekommen und man bekommt ganz viel zurück. Es gibt noch eine andere Zahl. McKinsey Health Institute und das Weltwirtschaftsforum haben geschätzt, dass die Weltwirtschaft pro Jahr jährlich $1 Billion mehr erwirtschaften würde, wenn wir die Frauengesundheitslücke bis zum Jahr 2040 schließen würden. Das heißt, wir würden alle wirtschaftlich davon profitieren und deshalb sich dann zu sperren oder zu sagen, nee, das Thema holen wir hier nicht rein oder wir haben überwiegend Männer oder so, das ist einfach dumm.
Ja, was auch eine Lösung sein kann vielleicht für Unternehmen, das kannst du, glaube ich, genauer erklären, könnten Sprechstunden mit Gynäkologen sein. Denn ich hatte gelesen, die haben aktuell nur knapp 7 Minuten pro Quartal für so eine Art Beratung, weil es sonst wirtschaftlich nicht für die Ärzte interessant ist.
Das ist richtig. Das ist generell ein Problem in Deutschland für die sprechende Medizin, dass da eben nur 7 Minuten, egal ob jemand mit einer Knieverletzung kommt oder einfach nur mit einer Krankschreibung und eben auch für Wechseljahre. Egal wie häufig ich im Quartal komme, es kann nur 16,89 Euro abgerechnet werden und das übersetzt sich dann in 7 Minuten pro Quartal und Kassenpatientin. Und da können Unternehmen, das wäre so das die Kirsche auf dem Kuchen, ne? Da können Unternehmen Gynäkologinnen reinholen. Wir bieten sowas an, wir haben eben Dr. Christina Enzmann, die dann Beratungsstunden macht, halbstündlich. Diese 25 oder halbe Stunde, 25 Minuten machen wir in der Regel, da kann eine Frau gut aufgestellt werden. Also das ist dann auch von dem Investment relativ wenig, damit eine Frau weiß, okay, so kann ich mich gut durch die Wechseljahre irgendwie navigieren und da ich bin gut vorbereitet für das Gespräch mit meiner Ärztin, das ist jetzt so mein Fahrplan durch die Wechseljahre. Also es ist relativ einfach lösbar.
Gibt es denn Vorreiter da draußen an Unternehmen, die jetzt, klar, viele Unternehmen, weiß ich auch beim Zyklus, die hier und da auch Hygieneartikel zur Verfügung stellen, das ist so ne, das schnellste und auch günstigste, was man machen kann, was natürlich schon viel wirkt, aber gibt es so ein Paradebeispiel, die vielleicht sogar so eine Art Wechseljahre-Politik irgendwie hat oder wo du sagst, so hey, ne, das ist so ein Pionier, da kann man sich ein bisschen orientieren. Gibt es so ein Unternehmen?
Also ein First Mover, kann ich sagen, ist SAP. Dort sind wir recht früh reingekommen, haben Vorträge gehalten zum Thema. Die haben aber das Thema Trauer, Zyklus, Wechseljahre, also haben so Tabuthemen sich einfach mal genommen, gesagt, die Mitarbeitenden kommen ja mit ihrem ganzen Ich in die Arbeit und wir sollten diese Dinge ansprechen und auch gucken, wo können wir unterstützen. Ich habe bei Mercedes, die haben eine Reihe Frauengesundheit ins Leben gerufen mit Ärztin, mit einer Psychotherapeutin, mit mir aus der Ernährungsperspektive. Ich bin aber auch im Polizeipräsidium Wiesbaden gewesen. Also es ist wichtig, dass wir nicht nur an Corporate Jobs denken, sondern eine Polizistin in Uniform. Und stell dir mal vor, die hat eine Hitzewallung, die hat das mehrfach am Tag oder die hat eine abnormale Blutung. Bei Soldaten ist es so, wenn die im Manöver sind, die unterbrechen ihren Zyklus. Die nehmen eben was ein, damit sie gar nicht bluten, damit sie das Thema nicht im Manöver haben. Das ist schon krass, was Frauen da auf sich nehmen. Man kann auf alle Fälle sagen, Großbritannien als Land ist Vorreiter, weil die eine andere Diskriminierungspolitik haben, also ein Gesetz, und das Unternehmen viel stärker in die Pflicht nimmt, dafür zu sorgen, dass auch Frauen nicht aufgrund ihres Alters und Geschlechtes diskriminiert werden. Und damit inkludiert es auch die Wechseljahre. Und da haben Unternehmen einen Menopause-Pledge unterschrieben. Das heißt, sie erkennen an, es gibt das, und wir klären darüber auf. Und da ist es eben insgesamt groß.
Schön, diese Entwicklung auch zu sehen. Und ich glaube, was bei uns auch mal deutlich wird, auch wenn man jetzt auf Zyklus geht für die jüngeren Frauen oder auf Wechseljahren, Stichwort Flexibilität, ne, weil eben, wenn dann kurz mal so eine Hitzewellen auch kommt, ne, also je mehr Flexibilität man eben anbietet, sozusagen aufgrund den Beschwerden, dass man eben dann auch mal vielleicht von zu Hause aus arbeiten kann, weil eben der Tag, weil man schlecht geschlafen hat oder gerade nicht im Scheinwerferlicht stehen möchte, ne, dass man dann auch mal von zu Hause mal arbeiten kann. Wenn die Männer bis jetzt noch uns zugehört haben, ob es jetzt in der Corporate-Welt ist oder eben auch in Beziehungen, und das fand ich eben beim Zyklus so schön, weil ich glaube, wenn wir Männer verstehen, was bei den Frauen im Körper los ist, was in der Psyche dann auch daraus resultieren kann, dass eben dann eine Zusammenarbeit oder auch ein Zusammenleben viel einfacher und eventuell auch konfliktfreier funktionieren könnte. Wie können Männer vielleicht da einen Appell, eine Info? Klar, wir können uns darüber informieren, das hilft, glaube ich, schon sehr. Aber wie können wir Männer euch Frauen noch besser unterstützen, ob es jetzt auf der Arbeit ist oder privat? Was würdest du dir von den Männern wünschen?
Ja, ist eine tolle Frage. Das Wichtigste ist Verständnis. Verständnis auch, dass sich der Körper der Frau verändert, dass sie anders wird. Auch dafür Verständnis. Ich habe manchmal Männer, die sagen, ey, meine Frau wird so komisch, kannst du was machen? Wo ich sage, gewöhn dich lieber dran, das bleibt so. Und geht man mit den Veränderungen mit, die da sind, weil Frauen dann eben anfangen, sich selber zu Prior zu machen. Und auf einmal merkt man, meine Frau, meine Partnerin ist ganz anders. Also das ist ja eine Frage, gehe ich da mit als Mann oder gehe ich da nicht mit? Wie weit, was bin ich bereit oder ist mir das zu anstrengend vielleicht? Manche Frauen sagen aber auch, ist ihnen zu anstrengend. Ne? Das ist nochmal so, für eine Partnerschaft ist das auch nochmal eine herausfordernde Phase. So. Jetzt werden die Männer auch älter, die haben ja auch ihre Themen. Aber also das Wichtigste ist, eine Offenheit zu haben für die Veränderungen, die da kommen und zu sagen, hey, wie kann ich entlasten? Frauen sind immer noch überproportional in der Care-Arbeit involviert, heißt auch nicht nur die bei den Kindern stärker involviert, auch bei den älter werdenden Eltern. Und da können Männer ganz viel für ihre eigenen Eltern auf jeden Fall tun, um die Frauen dort zu entlasten, damit es pari ist. Also ein Stück weit mehr pari, mehr übernehmen. Ich erlebe Frauen bei uns im Kurs, die dann sagen, ja, was mache ich denn mit meinen Jungs, die jetzt in den 3 Wochen, was essen die denn? Wo ich denke, bring den Kochen bei, ja? Oder also, oder meinetwegen sollen die Pizza essen in der Zeit, ist mir egal. Also Hauptsache, du machst jetzt mal was Gutes für dich. Das Wichtigste ist eine Offenheit, auch was Sexualität anbelangt, weil die sich ja eben auch verändert. Und dann ist die Frage, will ich das so haben, wie ich das immer hatte? Oder bin ich bereit, auch zu akzeptieren, da ist noch was, aber die Sexualität ist anders heute. Muss nicht komplett anders sein, ne? Frau Dr. Schaudich hat gestern gesagt, also wer möchte, kann bis 100 Sex haben, ja? Das ist auch mein Credo sozusagen. Hey, ich möchte alles dafür tun, dass mein Körper gut unterstützt wird und dass ich all die schönen Dinge des Lebens noch gut genießen kann. Mhm. Und dazu gehört das eben auch dazu. Das vielleicht habe ich vorhin nicht gesagt, aber nichts entspannt Frauen so sehr wie ein Orgasmus. Und das wäre so, wenn Frauen das für sich aufgeben auf einmal, aufgrund von Dingen, die aber lösbar wären, ne? Nicht, weil die sich da durchquälen sollen, sondern, also ich wünsche mir für Frauen, dass sie da gucken, was können sie selber tun, weil es für sie selber so wichtig und so gut ist. So. Mhm. Aber ich will auch die Männer nicht auf und die Beziehung nicht auf Sexualität reduzieren, ne? Geht ja auch im Alltag einfach darum, es geht eher darum, um eine Offenheit, gehe ich mit den Veränderungen mit.
Und Verständnis zeigen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in dieser Phase. Du hast eben schon so ein bisschen die Entwicklung angesprochen, weil, wie du sagst, aktuell wird ja sehr viel über die Wechseljahre in Deutschland immer mehr gesprochen, als jetzt im Vergleich noch zu der Zeit deiner Mutter zum Beispiel. Es gibt immer mehr Bücher, es gibt immer mehr Podcast-Folgen. Die Dokus habe ich mir auch angeschaut. Ich konnte jetzt sogar lesen, dass es sogar explizit im Koalitionsvertrag sogar steht, die Wechseljahre, also dass die Ärzte besser und auch intensiver ausgebildet werden, aber dass eben auch Medizinerinnen ein bisschen mehr Zeit sich dafür nehmen können. Wie siehst du das? Sind wir da auf einem guten Weg oder ist das noch viel zu langsam und andere Länder sind da uns um Weiten voraus? Wie siehst du aktuell diese Entwicklung rund um Wechseljahre?
Also außer England und die Niederlande vielleicht sind da alle anderen Länder, sind die uns nicht weiter voraus. Wir sind jetzt nicht hinten dran. Das ist schon ein Meilenstein, dass das Wort Wechseljahre im Koalitionsvertrag drinsteht. Das ist ein zarter Anfang. weil ja viele Themen auf der Agenda sind und Frauengesundheitsthemen, da muss man immer gucken, haben wir Platz dafür, ja oder nein. Aber es ist ein Anfang. Jetzt muss man sagen, wenn eine Gynäkologin, wenn dann rauskommt, eine Gynäkologin kriegt jetzt statt 16,89 Euro 20 Euro, dann wird das den Kohl nicht fett machen. Das wird den Frauen nur marginal helfen. Also wenn man einmal erkennt, wie viel volkswirtschaftlicher Schaden, wir wollen ja gerade durch die Abschaffung eines Feiertages irgendwie 8 Milliarden einsparen. Wenn wir uns um Frauen im Wechseljahr kümmern, da haben wir 9,4 Milliarden, die wir einsparen können. Mhm. Ja, also das ist irgendwie eine Milch, also es ist eine Rechnung, die man, wo man sagt, das ist ja ein No-Brainer, das sollte man unbedingt machen.
Aber nicht nur für die Wirtschaft, da finde ich so, ne, ich finde es viel mehr, deswegen habe ich auch das Thema aufgegriffen, viel mehr für das Miteinander auch. Ne? Also welche Gesellschaft hätten wir und welches Miteinander, wenn wir halt mit solchen Themen viel besser umgehen würden, viel mehr Aufklärung haben. Ne? Weil wir auch mit vielen Experten ja über Arbeitslust und Frust und so sprechen. Und dann frage ich mich immer so, welche Gesellschaft hätten wir, welches Miteinander hätten wir, wenn Menschen von der Arbeit ja auch nach Hause kommen und eben nicht gefrustet sind, sondern noch so ein bisschen Energie haben. Ne? Und da frage ich mich halt auch bei Frauen mit Wechseljahren, was wäre denn, wenn wir viel mehr Verständnis haben, die eine bessere Aufklärung haben, viel bessere Produkte oder Medizin bekommen, um eben die Symptome in den Griff zu bekommen. Ja, wirtschaftlich gebe ich dir total recht, wichtig, aber ich denke halt auch viel mehr an das Miteinander. Ja,
das ist jetzt ein bisschen zu kurz gekommen. Als ich vorhin von dieser einer Billion sprach, die Volkswirtschaft davon profitiert, muss man sehen, und Milliarden von Frauen profitieren davon, weil es ihnen gesundheitlich besser geht, auf jeden Fall. Wir hätten eine bessere Gesellschaft, weil weniger Schmerz ist besser für alle.
Jetzt kommen wir schon zur Abschlussfrage. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiter sprechen, aber wir sind jetzt schon ein bisschen drüber der Zeit. Das Motto der Detox Service ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Mhm. Stell dir vor, du hast jetzt die Nummer von allen Menschen aus Deutschland in deinem Handy gespeichert und auf einen Knopfdruck könntest du eine Nachricht an alle versenden. Was würdest du dir wünschen, was wir zukünftig anders machen sollten?
Mehr Gemüse essen und einfach mal anfangen, sich mal vornehmen, die nächsten 7 Tage esse ich jeden Tag 500 Gramm Gemüse und einfach mal gucken nach den 7 Tagen, was hat das mit mir gemacht. Und alles andere kann man weiter so essen, wie man will, also ohne Verbote irgendwie, aber einfach nur mal zu sagen, okay, aber die 500 Gramm Gemüse pro Tag, die will ich schaffen.
Schön, das war auf den Punkt gebracht. Und wer mehr über dich erfahren möchte, Susanne Littke, du bist auf LinkedIn sehr aktiv. Auf Instagram wird man euch unter Nobody Told Me finden. Ihr habt da auch eine Homepage, ihr habt einen Blog, also ihr habt auch einen Newsletter. Also ihr versucht sozusagen zu helfen bei der Verbreitung des Wissens. Hast ja auch ein eigenes Buch geschrieben, Somebody Told Me, so heißt das Buch. Also entweder unter Nobody Told Me oder unter Susanne Littke wird man dich oder euch finden und dort noch ganz viele Infos und andere Angebote finden. Von daher, Susanne, vielen Dank, dass du den Weg hier nach Köln gekommen bist und für diesen spannenden Einblick in dieses Thema. Und ich drücke die Daumen, dass wir da uns noch weiterentwickeln werden und eben die Frau ein bisschen mehr in den Fokus rücken.
Ja, vielen Dank, Jonas, für die Einladung.